Sternengeschichten Folge 618. Hypatia von Alexandria. Hypatia von Alexandria ist eine Frau, über die wir mehr wissen, als man erwarten kann. Aber auch eine Frau, von der wir sehr viel weniger wissen, als wir wissen wollen und viel weniger wissen, als angesichts ihrer Arbeit angebracht wäre. Sie ist eine Frau, über die viele Dinge erzählt werden, bei denen wir gerne wüssten, ob sie stimmen, und über die viele Dinge erzählt werden, von denen wir wissen, dass sie falsch sind. Hypatia wird oft als die erste Astronomin bezeichnet, was sie vielleicht gewesen sein könnte, aber vermutlich nicht war. Am besten Bescheid wissen wir über ihren Tod, und das ist doppelt tragisch, denn dieser Tod war ein gewaltsames Ende und eigentlich war es ihr Leben, das Aufmerksamkeit verdient. Fangen wir mal mit dem an, was wir tatsächlich wissen. Hypatia von Alexandria wird so genannt, weil sie in der ägyptischen Stadt Alexandria geboren worden ist, weil sie dort gelebt und dort gearbeitet hat. Sie wurde um das Jahr 360 herum geboren, da war diese Stadt gerade im Höhepunkt ihrer Entwicklung. Dort ist damals noch der Leuchtturm von Pharos gestanden, das damals höchste Bauwerk der Welt und eines der sieben Weltwunder der Antike. Dort war das Museion, eines der wichtigsten Forschungszentren der antiken Welt mit der Bibliothek von Alexandria. Die Stadt ist von Alexander dem Großen gegründet worden, 300 Jahre lang von den hellenistischen Königen der Ptolemäer beherrscht, bis dann im Jahr 30 vor Christus die Römer Alexandria erobert haben. Hypatias Vater war Theon von Alexandria, ein Astronom und Mathematiker. Der hat gelehrt und geforscht, wahrscheinlich im Museion, das damals vermutlich noch existiert hat, aber da fangen die historischen Unsicherheiten schon an. Theon hat sich auf jeden Fall mit den Elementen des Euklid beschäftigt, eines der wichtigsten mathematischen Bücher der Antike und weit darüber hinaus. Und er hat mit dem Almagest gearbeitet, dem Hauptwerk der antiken Astronomie, verfasst von Claudius Ptolemäus, nachdem auch das geozentrische oder eben ptolemäische Weltbild benannt ist, also das Weltbild, wo die Erde im Mittelpunkt des Universums steht. Beide Bücher, Almagest und die Elemente, wurden von Theon ausgiebig erläutert, übersetzt, überarbeitet und haben die Grundlage seiner Lehr- und Forschungsarbeit gebildet. Über Hypatias Mutter ist nichts bekannt, sicher ist aber, dass Hypatia selbst von ihrem Vater entsprechend mathematisch und astronomisch ausgebildet worden ist. Hypatia hat auch Philosophie gelernt, wir wissen aber nicht von wem. Aber sie hat dann angefangen, selbst Unterricht in Mathematik, Astronomie und Philosophie zu geben. Wie das abgelaufen ist, das ist schon wieder unklar. Vermutlich und ziemlich sicher war das nicht im Rahmen irgendeiner offiziellen Einrichtung. Wenn ihr Vater tatsächlich im berühmten Museion gelernt hat, dann hat Hypatia das mit Sicherheit nicht getan. Aber sie hat Schüler gehabt, unter anderem Synesios von Kyrene, der unter anderem deswegen heute noch bekannt ist, weil er versucht hat, die Lehren und Philosophie des Christentums mit der damals vorherrschenden Philosophie des Platonismus zu vereinen. Denn, und das wird später noch wichtig werden, die Zeit, in der Hypatia gelebt hat, war aus religiöser Sicht ganz anders als heute, insbesondere in Alexandria. Dort haben viele Christen gelebt, aber auch Juden und viele, die den römischen und griechischen Glaubenslehren angehangen sind. Hypatia, die war so eine Heidin, also eine, die noch die alten griechischen und römischen Götter verehrt hat, wenn sie überhaupt Götter verehrt hat. Auch das wissen wir nicht. Aber vorerst war das alles kein großes Problem. Hypatia hat auch viele Christen unter ihren Schülern gehabt. Der vorhin erwähnte Synesios von Kyrene war genauso einer. Von ihm stammt auch eine der wenigen echten Quellen, die wir über Hypatia haben. Einige Briefe, die er an sie geschrieben hat, die haben bis heute überdauert. Und in einem davon informiert er Hypatia zum Beispiel über zwei Bücher, die er gerade geschrieben hat. Und dass er Hypatias Meinung wirklich enorm schätzt, erkennt man an der Frage, die er ihr über die mögliche Veröffentlichung gestellt hat. Nämlich so: Wenn du sagst, dass ich mein Buch veröffentlichen soll, dann werde ich es den Rednern und Philosophen gleichermaßen widmen. Den ersten wird es schmeicheln und für die zweiten wird es nützlich sein, vorausgesetzt, es wird von dir nicht abgelehnt, die du als einzige fähig bist, es zu beurteilen. Wenn du das Buch aber als unwürdig für griechische Ohren befindest, wenn du, wie Aristoteles, Wahrheit mehr als Freundschaft schätzt, dann wird es von Dunkelheit eingehüllt werden und die Menschheit wird davon nie wieder hören. Sowas schreibt man nur, wenn einem die Meinung einer Person wirklich wichtig ist. Synesius war einer der wenigen Zeitzeugen, dessen Aussagen über Hypatia heute noch existieren. Er hat zum Beispiel auch geschrieben, dass sie im Philosophenmantel durch die Straßen gezogen ist und dort hat sie gesprochen für alle, die zuhören wollten, öffentlich über die Lehren des Platon oder Aristoteles. Es gibt aber noch eine zweite zeitgenössische Quelle, den Kirchengeschichtsschreiber Sokrates Scholastikos. Auch der war Christ und auch der hat in seiner Kirchengeschichte sehr lobende Worte für Hypatia gefunden, nämlich diese. Es gab in Alexandria eine Frau mit Namen Hypatia, Tochter des Philosophen Theon, die in Literatur und Wissenschaft so erfolgreich war, dass sie alle Philosophen ihrer Zeit übertraf. Viele Hörer kamen von weit her, um von ihr unterrichtet zu werden. Dank ihres souveränen Auftretens und ihrer eleganten Erscheinung erscheint sie häufig in der Öffentlichkeit in Gegenwart hoher Staatsbeamter. Sie scheut sich auch nicht, in öffentlichen Versammlungen von Männern zu gehen. Alle Männer bewunderten sie dafür aufgrund ihrer außerordentlichen Würde und Tugend umso mehr. Okay, das mit der Bewunderung der Männer mag für Synesios und Sokrates Scholastikos gelten, aber für die anderen eher nicht so, wie wir noch sehen werden. Wir wissen jetzt also, dass Hypatia in Alexandria gelebt und dort offensichtlich erfolgreich Philosophie und Astronomie unterrichtet hat. Was sie da aber genau gelehrt oder selbst geforscht hat, wissen wir nicht. Es war damals auch eher unüblich, selbst neue philosophisch-wissenschaftliche Richtungen zu entwickeln. Es ist eher darum gegangen, die Lehren von Platon, Aristoteles und den anderen griechischen Gelehrten zu interpretieren, zu kommentieren und zu vermitteln. Es ist auf jeden Fall kein Text überliefert, bei dem wir zweifelsfrei sagen können, dass er von Hypatia verfasst worden ist. Man geht aber davon aus, dass sie mit ihrem Vater Theon gemeinsam am Kommentar des Almagest von Claudius Ptolemäus gearbeitet hat. Das entsprechende Werk trägt immerhin den Titel Kommentar von Theon von Alexandria zum dritten Buch vom Ptolemäus Almagest, überarbeitet von meiner Tochter Hypatia der Philosophin. Aber genaue Analysen der Texte legen nahe, dass es eher Hypatia selbst war, die den Hauptteil des Textes verfasst hat. Von ihr stammt möglicherweise auch der Abschnitt, in dem verbesserte Rechenmethoden für die astronomischen Berechnungen des Ptolemäus vorgeschlagen werden. Sie hat vermutlich ziemlich sicher auch selbst Werke geschrieben, zum Beispiel über das Buch Kegelschnitte, das Apollonius von Perge verfasst hat. Kegelschnitte, das sind Ellipsen, Parabeln, Hyperbeln und so weiter, also all das, was man kriegt, wenn man einen Kegel auf die richtige Weise durchschneidet. Dieser Apollonius hat übrigens auch die Grundlage der Planetenbewegung ausgearbeitet, die später vom Ptolemäus in seinem Almagest zum geozentrischen Weltbild zusammengestellt wurde. Eine berühmte Philosophin und Astronomin, die sich einerseits sehr gut in Mathematik auskennt, andererseits aber auch Werke über Kegelschnitte und Planetenbewegung verfasst hat, da könnte man auf die Idee kommen, dass Hypatia vielleicht gewusst hat, dass sich die Planeten in Wahrheit auf elliptischen Bahnen bewegen und nicht auf Kreisen, wie man damals gedacht hat. Und ja, auf die Idee sind auch Leute gekommen, allerdings in Romanen und Kinofilmen, wo Hypatia als unbekannte, unerkannte Vorläuferin von Kopernikus und Kepler dargestellt wird, wofür es aber absolut keinen Beleg gibt. Es gibt nicht den geringsten Grund anzunehmen, dass Hypatia das geozentrische Weltbild in Frage gestellt oder eine eigenständige Planetentheorie entwickelt hat. Genauso wenig stimmt's, dass Hypatia das Astrolabium oder die Armillarsphäre erfunden hat. Über diese frühen astronomischen Instrumente habe ich ja schon in Folge 181 mehr erzählt. Das waren keine Teleskope, aber damals sehr wichtige Geräte, um Positionen von Himmelskörpern zu bestimmen. Hypatia hat sich damit ausgekannt. Sie war auch in der Lage, solche Geräte selbst zu konstruieren, was sie vermutlich auch getan hat. Aber auch das wissen wir nicht genau. Also halten wir fest, Hypatia war eine gelehrte Frau in einer Welt, in der Frauen eigentlich keine Wissenschaftlerin sein konnten oder sollten. Aber sie hat sich durchsetzen können und es ist schade, dass wir nicht mehr von ihr und ihrer Arbeit wissen. Wir wissen, dass sie wahrscheinlich nie geheiratet und ihr ganzes Leben in Alexandria verbracht hat. Und wir wissen definitiv, dass sie dort gestorben ist. Die ganze Geschichte ihres Todes, die ist ziemlich komplex, aber es läuft darauf hinaus, dass Hypatia ein Opfer eines außer Kontrolle geratenen Religionsstreit geworden ist. Kyrill von Alexandria, der war damals der christliche Bischof der Stadt. Und in dieser Position hat er Stimmung gegen die Juden gemacht, die in Alexandria gelebt haben. Es ist zu Streit gekommen, zu Kämpfen, zu Plünderungen, zu Mord und Totschlag. Dem römischen Statthalter von Alexandria, Orestes, dem hat es gar nicht gefallen und er hat sich in den Streit eingemischt. Hypatia, die war als Freundin oder zumindest als enge Bekannte von Orestes bekannt und darüber hinaus war sie eine Heidin, also ein ideales Feindbild für die Christen in zweierlei Sicht. Also als Freundin von Orestes, der wollte, dass die Christen aufhören, sich mit den Juden zu streiten und noch dazu als Heidin, gegen die die Christen dann ja sowieso was gehabt haben. Und um seine Position durchzusetzen, hat Kyrill einen Haufen gewaltbereiter, fanatischer Mönche aus den umliegenden Wüstenklöstern in die Stadt geholt und diesen Mob auf Hypatia gehetzt, um dadurch Orestes zu treffen und zu schädigen. Hypatia wurde öffentlich und sehr gewaltsam umgebracht, in Stücke gerissen und verbrannt. Das Wissen über Hypatia hat sich seitdem im Laufe der Jahrhunderte mit Legenden vermischt. Aber wenn wir all das weglassen und nur auf das schauen, was wir tatsächlich wissen, dann können wir trotzdem feststellen, Hypatia von Alexandria war eine bemerkenswerte Frau. Und es ist schade, dass wir nicht mehr über ihr bemerkenswertes Leben wissen.